Willkommen bei Mahlzeit Mädels. Deine Hosts Hannah Taejung und Kerstin Laubach, zwei studierte Ernährungsberaterinnen, teilen fundiertes Wissen und sprechen über alles, was Frauen auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur wirklich bewegt. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Der Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Weitere Informationen zu der Folge findest du in den Shownotes.
Hallo meine Lieben, hallo Kerstin.
Hallo Mädels und hallo Hanna. Heute werden wir die letzte Folge fortsetzen. Ihr wisst ja noch, es ging über das Intervallfasten. Das interessiert bestimmt die eine oder andere von euch sehr, weil viele das ja durchführen. Und wir wollen darüber ein bisschen aufklären. Was ist Intervallfasten? Also wir haben hier ein Fastenfenster von mehreren Stunden von bis zu 16 Stunden am Tag, wo nichts gegessen wird. Und dann sehr häufig ein achtstündiges Essensfenster. Das ist so dieses Klassische, was sehr häufig durchgezogen wird. Oder eben innerhalb einer Woche gibt es zwei Fastentage, wo wir sehr kalorienreduziert sind und an den restlichen 5 Tagen wird gegessen. Wir haben über die Vor- und Nachteile davon schon gesprochen im Allgemeinen. Und eben auch für Personen, für die es eben funktionieren könnte und für Personen, die lieber die Finger davon lassen sollten. Und heute ganz im Speziellen geht es um euch, liebe Frauen, weil auch hier müssen wir ein bisschen differenzieren, für wem macht es genau Sinn und für welche Frau könnte es Probleme bringen.
Genau, und auch für euch heute nochmal so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Wie ist es denn eigentlich gedacht als Durchführung? Wir haben ja beim letzten Mal auch viel von der, ich sag mal, laienhaften Umsetzung gesprochen, dass nur 2 Mahlzeiten gegessen werden, dass das Frühstück weggelassen wird, dass man diesen Mythos von ich kann einfach essen, was ich möchte, solange ich das Zeitfenster kürze, jetzt wirklich mal für euch in der Reihenfolge bringt. Wie ist es eigentlich gedacht? Und dann nochmal situativ so ein bisschen schauen, wann kann man es gegebenenfalls einsetzen oder macht es überhaupt Sinn, es einzusetzen, dass ihr quasi jetzt heute nochmal so einen schönen Abschluss und Abrundung des Themas habt, damit ihr dann da voll informiert seid und demnächst ein bisschen mit eurem Wissen angeben könnt.
Genau, weil es gibt tatsächlich eine kleine Wissenschaft oder eine große Wissenschaft, die auch mittlerweile für jedermann wahrscheinlich und für jede Frau auch wohl bekannt ist, ist die Chronobiologie. Und in dieser Wissenschaft geht es um den Rhythmus, den Tagesrhythmus oder auch den Jahresrhythmus unseres Körpers. Und wie ihr wisst, vielleicht auch aus einer alten Folge, die wir durchgenommen haben, ist eben auch unser Takt, unser Rhythmus im Körper essensorientiert. Das heißt, die Stoffwechselprozesse, Verdauungsprozesse, alles richtet sich auch nach Zeitstunden oder nach Zeitpunkten am Tag mit dem Licht beginnend und mit der Nacht dann eben endend. Und die Chronobiologie hat die Idee, dass man dieses Intervall eben kürzen könnte, das Essenintervall, und zwar eben nicht am Morgen. Das hat dann eben auch wieder mit unseren Hormonen zu tun, weil wir am Morgen ja einen recht hohen Cortisolwert haben. Wir starten eben sehr energiegeladen in den Tag hinein und das Cortisol bedingt das. Und Cortisol braucht eben Energie und fragt nach Energie. Das heißt, die Chronobiologie, also die Wissenschaft dahinter, empfiehlt, eigentlich, entgegen dem, wie es eigentlich praktiziert wird, am Morgen zu frühstücken, dann nochmal eine zweite und dritte Mahlzeit zu haben, die man dann in geregelten Abständen, man kommt so auf ungefähr 3 Stunden ungefähr, zu sich nimmt. Und dann am Abend oder also gegen 16 Uhr oder demnach, wann ich eben anfange zu essen, vielleicht 16 oder 18 Uhr, den Schluss finde. Und dann ohne Essen weiter in die Nacht gehe. Das ist auch sehr sinnvoll, weil letztendlich am Abend der Cortisolspiegel eben dann niedrig ist, auf biologische Art und Weise. Und wir so besser zur Ruhe finden können. Also der Körper kommt effizient in der Nacht in den Fettstoffwechsel hinein. Und wir können dementsprechend, auch wenn wir das möchten, sehr gut Fett verlieren. Also wir Ja, du wolltest
das
sagen?
Das Schöne ist ja, dass der Körper auch einfach abends dann ja eher in diesen regenerierenden Prozessen unterwegs ist. Die Nacht ist dafür da, dass der Körper repariert, dass sich das Gehirn quasi neu verknüpft, alte Erinnerungen, überflüssige Erinnerungen aussortiert, Brücken baut. Und wenn wir dann natürlich spät noch viel essen, dann ist der Körper mit Verdauen beschäftigt und macht nicht das, was er eigentlich tun sollte im Sinne auch der Gehirnregeneration und auch des Darms, der einfach abends und nachts dann einmal leer geputzt wird quasi. Und wir einfach morgens ja auch noch rein sinnig gesehen, die Schilddrüse ist morgens aktiv, der Energiestoffwechsel ist morgens viel aktiver und die Insulinsensitivität, also der Umgang mit Zucker, ist auch am Morgen besser. Also eigentlich spricht alles dafür, im Sinne des Hormonhaushaltes, der Chronobiologie zu sagen, Frühstück wegzulassen, ist eigentlich Quatsch. Ich kann es verstehen, weil es praktischer ist und für die meisten auch mit Familie und so weiter irgendwie ein bisschen doof, wenn man das Abendessen weglässt, aber vom reinen Sinn für den Körper wäre es viel, viel besser.
Ja, also wie du sagst, diese Regeneration am Abend, das ist sehr wichtig, die ganzen Prozesse im Körper verlangsamen sich halt einfach. Der Körper wird müde, Verdauungsprozesse verlaufen nicht mehr ganz so schnell, wie das eben am Vormittag ist und eben auch zur Mittagsphase. Und es kann nachts zu einer effektiven Zellreinigung kommen. Also so nennt man das ganz einfach. Die Zellen werden, die kaputten, alten, kranken Zellen, die halt einfach tatsächlich jeden Tag entstehen, das muss man eben auch so sehen und sich verändern, die der Körper aber nicht mehr verwenden kann, die praktisch nutzlos sind, die sterben ab. Also man nennt es Apoptose, diesen ganzen Prozess, und der Körper verjüngt sich dadurch. Also es können wieder neue Zellen gebildet werden oder die können sich wieder teilen, die gesunden und fitten. Und also auch das ist ein sehr wertvoller Effekt.
Genau, letztendlich gehört das dazu, dass der Körper sich ja immer wieder erneuert. Also keine Zelle lebt länger als, oh, lass mich lügen, 30 Tage Erythrozyten. Ich weiß es nicht. Gefährliches Halbwissen an der Stelle. Aber vom Sinn her, also jede Zelle erneuert sich regelmäßig, dass wir halt immer in diesem Rhythmus bleiben. Und deswegen kann es total förderlich sein, weil dann halt die, ich sag mal, nicht mehr ganz so gebrauchsfertigen Zellen schneller abgebaut werden und schneller ersetzt werden. Dadurch sehen wir frischer und jünger aus und der Stoffwechsel funktioniert tendenziell besser.
So, deshalb ist es für mich eine ganz klare Empfehlung und für dich ja auch, Hanna, dass man, wie gesagt, morgens ein nährstoffreiches Frühstück zu sich nimmt und eben auch nochmal eine Zwischenmahlzeit, die auch sehr nährstoffreich ist. Vor allen Dingen Proteine, die dürfen wir nicht vergessen. Das ist nämlich auch so ein Thema tatsächlich. Proteine, das ist natürlich immer was wir ja brauchen. Das haben wir schon oft genug gesagt. Und wenn wir halt zu wenig essen, wenn wir auch eventuell sogar eine Mahlzeit auslassen, dann fehlen uns natürlich auch die Proteine aus einer Mahlzeit, das ist ganz klar. Dann kommen wir wieder schon nicht auf unsere Proteine, die wir benötigen, um gesund durchs Leben zu kommen und gesättigt. Und von daher ist es wichtig, also eine dritte Mahlzeit mit aufzunehmen.
Ja, einfach, dass wir auch, also das Fasten an sich ist schon anstrengend für den Körper, weil er da ja sehr lange nichts bekommt. Und das müssen wir nicht noch unnötig auskomplizieren, indem wir dann in dem Essensfenster nicht genug essen. Zumal es dann mit Sicherheit für euch auch schwerer wird, das Fasten durchzuhalten. Ihr kennt das, wenn ihr den ganzen Tag nichts gegessen habt und dann abends erst euer Abendessen esst, dann kommt ganz sicher nochmal der Heißhunger auf der Couch, weil wir viel zu lange dann tatsächlich es ausgereizt haben, sozusagen. Und Kaffee ist keine Mahlzeit.
Ja, vor allen Dingen Kaffee mit Milch. Also Milch würde dieses Fastenfenster natürlich unterbrechen. Ne? Das muss man eben auch wissen.
Das davor auf jeden Fall habe ich meine jetzt dazwischen. Also dass man nicht die dritte Mahlzeit dann macht. Ja, wann den ganzen Tag sich mit Kaffee durchkämpft, bis dann abends
die dritte
Mahlzeit kommt.
Das ist gar nicht sinnvoll, genau. Dann ist es für Frauen halt schon interessant, wenn sie darauf schauen, wann sie dieses, also wie es ihnen überhaupt dabei geht, bei diesen beim Fasten, beim Intervallfasten? Fühlen Sie sich gut dabei oder merken Sie schon so Veränderungen, wo Sie sagen, ah nee, ich fühle mich müde, ich fühle mich zittrig, ich kriege Kopfschmerzen und so weiter? Dann kann man nicht einfach nur empfehlen, lass die Finger davon. Frauen mit einem regulären Zyklus könnten Probleme bekommen in der zweiten Zyklushälfte. Und zwar ist es ja so, dass das Östrogen sinkt und der Progesteronspiegel steigt. Das heißt, wir sind stressempfindlicher. Die Insulinsensitivität nimmt ab. Es ist oft so, dass wir, ja, die sind halt einfach nicht so stressresistent. Das spüren ganz viele, werden weinerlich, sind schneller nervös und aufgeregt. Und dementsprechend steigt natürlich auch Stresshormone und vor allen Dingen auch ganz gern das Cortisol, was dann eigentlich auch am Abend ganz gerne beruhigt werden möchte. Und wenn nichts kommt, wenn nicht gegessen wird, dann kann es eben sein, dass man dann sehr unruhig bleibt und wird und dass man nicht gut einschlafen kann, dass man nicht gut durchschlafen kann, Zittrigkeit erfährt. Und diese ja, du wolltest was sagen?
Ja. Wir hatten ja auch in der Zyklusfolge ja auch nochmal, wenn ihr die nochmal nachhören wollt, die zweite Hälfte ist so ein bisschen davon ja auch geprägt, dass es Sinn macht, häufiger zu essen, die Mahlzeitenpausen nicht ganz so lang zu halten, eben genau aus diesem Grund. Und dann kann ich dann natürlich, das kommt natürlich darauf an, wie empfindlich bin ich, aber es kann dann sich so ein bisschen gegenseitig sabotieren.
Ja, da muss man natürlich auch wieder in sich hineinhören und fühlen, wie es einem damit geht. Also nicht irgendwie was durchziehen, was nicht funktioniert.
Aber die Wechseljahrsfrauen haben ja das gleiche Problem. Und da finde ich es dann nämlich wieder interessant, weil wir ja da einen ähnlichen Hormonzustand haben.
Ja, und zwar dauerhaft. Ja. Also es ist natürlich ein Hoch und Runter, also ein Auf und Ab. In der Perimenopause kann es auch sein, dass man über längere Phase einen höheren Östrogenspiegel hat. Dann funktioniert es wieder gut. Aber der sackt eben dann auch im nächsten Moment schon extrem wieder ab. Das kann eben auch passieren. Man hat es gerade, die Frauen in der Perimenopause, die haben das ja überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Die können das auch gar nicht mehr einschätzen.
Du kannst müsstest ja wirklich tagtäglich messen, theoretisch, um zu wissen, also um das geht ja, also es ist nicht pragmatisch.
Nee, es ist überhaupt nicht pragmatisch. Also die können wirklich nur auf ihr eigenes, auf ihr Körpergefühl gehen, auf ihr Gespür. So. Und wenn sie merken, jetzt kommt eine Phase, da tut es mir gar nicht gut, dann absolut, also wirklich auch sagen, nur jetzt höre ich hiermit auf und ich esse eben meine 3 Mahlzeiten am Tag ganz regulär.
Aha, das ist Thema. Also gerade mit hormonellen Schwankungen, egal ob jetzt Wechseljahre oder Zyklus, in dem Moment, wo wir da schwanken mit diesem Hormonsystem, macht es einfach mehr Sinn, sich auf eine gute, langfristige, sinnvolle Ernährung zu konzentrieren, als mit solchen Sachen rumzuspielen. Das kann man natürlich gerne machen. Wir haben es ja auch beide gemacht. Das ist ganz cool, das mal zu erfahren. Wie ist das? Aber gerade in diesen Situationen, wo ihr als Frauen gefordert seid und euer Körper euch fordert, macht ihr euch das Leben deutlich einfacher, wenn ihr einfach eine gute Grundlage findet.
Wir hatten eben noch kurz darüber gesprochen und diese Erfahrung habe ich ja eigentlich auch gemacht mit dem Intervallfasten. Deshalb habe ich irgendwann eben auch damit aufgehört. Ich habe allerdings auch morgens gefastet, auch aus praktischen Gründen. Und plötzlich hat einfach meine Schilddrüse verrückt gespielt. Das ist natürlich auch so was ganz, ganz viele Frauen spüren. Und vor allen Dingen, wenn sie halt einfach in diese Phase der Perimenopause kommen. Ne? Also hier ist die Schilddrüse total sensibel. Das hat eben auch mit unseren Hormonen zu tun. Also es gibt wirklich eine Schilddrüsen-Eierstock-Connection. Mhm. Und die Schilddrüse, die gibt uns natürlich die Hormone, die uns Power geben, die uns durch den Tag bringen.
Aber und die Schilddrüse ist so ein bisschen, ich bezeichne sie immer liebevoll als die Mimose des Körpers. Mhm. Sie ist wirklich eins der Hormonsysteme, die sehr fühlig für Veränderungen ist und auch nicht besonders begeistert von Extremen ist. Also sie ist die erste, die leidet, wenn wir lange Low Carb gehen. Schilddrüsen, es gibt viele autoimmunbedingte Schilddrüsenerkrankungen, die sollten auch nicht so wahnsinnig viel experimentieren, unserer Meinung nach, sondern lieber gucken, dass man die Ernährungsform findet, die zu einem passt, weil die Schilddrüse möchte morgens gut versorgt werden und normalerweise würde man auch bei einer Unterfunktion, aber auch bei einer Überfunktion wirklich zusehen, dass die Schilddrüse morgens ihre Nährstoffe bekommt, damit sie vernünftig arbeiten kann. Sie ist morgens am aktivsten, sie braucht da die Nährstoffe und das ist wieder dieses Arbeite mit deinem Körper und nicht gegen ihn. Und dann würde sie ja theoretisch auch das Intervallfasten nicht unbedingt ausschließen, wenn ich dann das Abendessen streiche, nur ich muss natürlich dann gucken, wenn ich in der Nacht wieder sehr gestresst bin, dann ist das für die Schilddrüse morgens auch nicht gut.
Das spüren tatsächlich auch viele Frauen, dass sie dann nachts so, also sie haben das Gefühl von einem sehr leichten Schlaf in der Nacht.
Ja, das an der Unterzucker, das hatte ich ja damals auch, dass ich dann irgendwann gesagt habe, boah, irgendwie, ja, dann das Blutzuckermessgerät auch getragen habe. Damit das ja wirklich sehen konnte, dass nachts wirklich richtig was los war, also dass es einfach zu viel war. Und ich noch dann, nachdem ich dann meine späte Mahlzeit wieder eingeführt habe, die in dem Moment für mich richtig war, weil es eine eiweißbetonte Mahlzeit wieder mit Kohlenhydraten und Salz war, dem Sport entsprechend, ja, war das ein, das war einfach nichts, das konntest du vergessen, das war zu viel.
Ja, das, wichtig, dass man nicht irgendwie solche Glauben, also Menschen einfach nur zuhört und sagt, ja, das ist jetzt das Nonplusultra, sondern immer auf den eigenen Körper und auf den. Man merkt, ich wohne. Man merkt
ich auch so. Also ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen da mittlerweile den Satz von uns kennen. Es ist immer für jeden anders und es kommt auf die Basics an. Und es ist wirklich, keine Frau ist gleich, keine Person ist gleich, jeder. Wir haben da eben noch so schön zwischen den Folgen drüber gesprochen, wie schön sich auf Instagram im Moment zerfetzt wird von Ernährungsberatern, die gegenseitig ihre Reels kommentieren, wo man
auseinandernehmen
und denkt, Leute, lasst euch doch alle in Ruhe, ihr habt alle recht. Wenn wir jetzt mal runterbrechen, hat jeder mit seiner Meinung recht, aber halt nicht für jede Person. Also, guckt für euch, was funktioniert für euch. Wenn ihr nicht sicher seid, holt euch Hilfe, die das einschätzen können, die den Stoffwechsel verstehen, die Körper verstehen, die Hormone verstehen. Als Frauen ganz, ganz wichtig. Ich möchte da keinen männlichen Coach in den Dreck ziehen, aber ich habe leider schon oft Erfahrungen gemacht mit Männern, die coachen, die einfach nicht genug im Thema drin sind. Ja. Und dann sehr harte Ernährungsformen an Frauen anlegen, die sehr empfindlich sind, was den Hormonhaushalt angeht. Wo man einfach dann sagen muss, das ist halt ein strenges Low-Carb für Wechseljahrsfrauen Katastrophe.
Ja. Ja. Also strenges Low-Carb und eventuell
alle Extreme für Wechseljahrsfrauen. Alle Extreme. Mehr kaputt, als ihr euch gut tut.
Ich habe gerade das, wenn ich jetzt nochmal zum Intervallfasten eben zurückkomme, ich spüre das tatsächlich auch bei den Frauen, die zu mir kommen und auch dann eben kommen die natürlich mit dem Thema Abnehmen, das hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und das sind also eben Frauen, die auch immer noch sehr gestresst sind, also die sich halt einfach dauerhaft in ihrem Alter sehr gestresst fühlen. Das sind halt einfach Frauen in der Perimenopause, weil sie ja das Progesteron nicht mehr so haben. Und dann kommt eben noch dieses Nichtsessen on top. Das ist ja noch mal ein Stressor, der sich ja noch mal obendrauf setzt. Nur mit der fixen Idee, das könnte jetzt so, diese Gewichtszunahme endlich mal.
Ich kann, es ist ja auch, ne, wie oft hören wir das, ne, der Bauch wird dicker, obwohl man nichts macht und man greift nach jedem Strohhalm, um das irgendwie wieder hinzukriegen. Aber Bauchfett und Cortisol hängen so eng zusammen, dass wir es unserem Körper eher schwerer machen, Bauchfett zu verlieren, wenn wir zu viel Stress haben. Und wir können in den Wechseljahren ist es nun mal wichtig, dass wir eine Balance finden für uns und unseren Körper und ihn nicht dann noch stressen. Und ja, Intervallfasten kann für eine Wechseljahrsfrau auch funktionieren, wenn sie sonst keinen Stress hat oder wenig Stress. Das war das, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Menschen, die einen geregelten Alltag haben, wo es relativ entspannt ist, die keine, es gibt ja auch Wechseljahrsfrauen, die nicht große Schwankungen haben, hormonell gesehen oder auch empfunden vom Wohlbefinden, vom Stress. Das kann alles funktionieren. In der Regel funktioniert Intervallfasten bei den meisten in den ersten 4 Wochen super. Und danach fliegt einem das entweder um die Ohren oder der Effekt flacht einfach ab. Ja. Deswegen, also ich möchte das auch niemandem abbrechen, aber sinniger ist wirklich dieses langfristige Schauen, wo gehe ich hin, was sind meine Ernährungsfaktoren, die für mich wichtig sind.
Ja. Wenn das Ziel ist, sich wirklich einfach gesund zu ernähren, vielleicht das ein oder andere Kilo loszuwerden, da kann ich einfach, also das kann man natürlich ausprobieren, aber man sollte es ja nicht dauerhaft machen, wie du das eben jetzt auch gesagt hast. Man kann das ein oder andere Kilo darüber verlieren. Es funktioniert aber eben auch anders. Also ich muss wirklich die Lanze für die Ernährung brechen. Ich frage mich immer, warum will man nichts mehr essen? Also Essen soll ja Spaß machen. Also Essen gehört zu unserem Leben, das ist unser Lebenselixier. Und es ist so schrecklich, dass man, dass jeder das so vermeiden möchte. Wir müssen einfach, ich hatte heute Morgen eine Kundin, die hat so schön Fett verloren, die hat ihre Muskelmasse komplett erhalten. Und sie sagt, das ist Wahnsinn. Also jeder rundum sagt, wie kann es sein, dass du so viel isst? Also die isst wirklich morgens, mittags, abends und du verlierst so an Kilos. Wie kann das sein?
Ich liebe das. Ich hatte letzte Woche, ich mache immer nach einer Woche dieses Gespräch, dann, ne, wenn der Plan anfängt, nach einer Woche, so wie geht's, hast du noch Fragen, was ist, ne? Und die erste Frage ist, in 70% muss ich das alles essen?
Ja.
Und es ist so eine schöne Frage, weil ich mir immer denke, es kann so viel Spaß machen. Und dann denkt man eher so, wie schön ist es, wenn man nicht mehr den ganzen Tag sich Gedanken macht, wann darf ich noch essen oder wieder essen? Was darf ich noch essen? Sondern eher den Luxus hat, so wie kriege ich das jetzt noch rein? Und dann man am Ende sagen kann, ja, okay, ich habe mich hier so gut versorgt, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben und ich habe keinen Heißhunger mehr, weil ich so gut gegessen habe, dass wenn dann mal, und es darf ja auch sein, der Essen soll Spaß machen, wie du gerade gesagt hast, wenn ich mal ein Stück Kuchen esse, dann ist es ein Stück, weil ich da Bock drauf hatte und nicht, weil der Heißhunger so reingetrieben hat.
Ja, und die Menschen essen ja in der Regel eigentlich gerne.
Ja, also ich kenne wenig Leute, die nicht, wo es nicht psychischen Hintergrund gibt, die nicht gerne essen.
Das sind die wenigsten. Ja. Und weil sie einfach diese fixe Idee haben, dass sie sich halt Kalorien sparen möchten, das ist eigentlich im Grunde genommen, ich will das jetzt mal behaupten, ich habe da jetzt keine Statistik gelesen, aber ich will mal behaupten, dass das so vielleicht 80% der Menschen, die Intervallfasten machen, haben die Idee, darüber irgendwie abzunehmen oder ihre Figur zu halten und so weiter und so fort. So, wir sagen euch, das funktioniert auch anders mit 3 Mahlzeiten am Tag, die sehr lecker schmecken, die ausgewogen sind und wo man sich drauf freuen kann, wo man eben nicht diesen Verzicht hat. Und bitte, bitte probiert das einfach mal aus, gerne in der Beratung, vielleicht bei uns oder wie auch immer. Aber das funktioniert und das funktioniert aus diesem Grunde auch vor allen Dingen sehr gut, weil es einfach die Nerven so beruhigt. Also der Körper kann dann auch loslassen. Wenn der merkt, der wird gefüttert, er wird genährt, ohne dass der Körper Verzicht üben muss, und nicht wir im Kopf, sondern der Körper Verzicht üben muss, nur weil wir halt einfach eine Mahlzeit weglassen oder so restriktiv sind, dann lässt der auch die Kilos purzeln. Weil der sich einfach so in Sicherheit wiegt.
Ja, und weil er auch letztendlich, könnt ihr das so vorstellen, der Körper kriegt von außen immer mehr nach und hat keine Sorgen darum, dass er seine hart erkämpften Reserven für eine Überlebenssituation braucht. Das heißt, er lässt sie los. Er braucht sie nicht mehr schützen.
Genau.
Und da muss man hinkommen.
Er denkt nicht, oh je, wann kommt die nächste Fastenphase, ne?
Ja.
Weil das ist nämlich das, was man sich merken muss. Der Körper, ja, der möchte normalgewichtig sein. Und der Körper möchte auch nicht krank sein. Und der Körper möchte sich halt einfach in Sicherheit wiegen und nicht diesen Stress ausgeliefert sein von irgendwelchen Verdrückungulierten.
Ja, finde ich gut. Ich finde auch da jetzt, es passt gerade gut, ich weiß nicht, kennst du die Setpoint-Theorie? Dass manchmal so dieses, ja, mein Körper hat ein Gewicht, wo er immer hinstrebt.
Mhm.
Das ist Quatsch. Also normalgewichtig ist der der Takt des Körpers, weil er möchte nicht krank sein, er möchte nicht überlagert sein mit Nährstoffen und er möchte nicht so wenig am Körper haben, dass er um sein Überleben fürchten müsste.
Genau.
Aber niemand ist genetisch bedingt übergewichtig.
Mhm. Nee.
Das ist eine nette, jetzt nehmt es mir nicht böse, eine nette Ausrede. Und es ist für manche schwerer, aber das liegt nicht daran, dass es ein genetisch programmiertes Gewicht gibt.
Das ist immer dieses Typ. Das ist so ein psychisches Ding tatsächlich. Aber das ist natürlich auch nochmal was, worüber wir sprechen könnten. Über diese fixen Ideen im Kopf, dass man die Schwelle eines Gewichts nicht überschreiten kann. Ja.
Ich würde vielleicht sagen, wenn man Intervallfasten kann ja cool sein als Einstieg, wenn man lange sich, zum Beispiel jemand hat schon mal seine Ernährung umgestellt, ist wieder rausgefallen und ich möchte wieder anfangen und sage, ich brauche jetzt so einen Cut für mich, ich mache mal eine Woche oder so Intervallfasten, um wieder reinzukommen, um für mich wieder so einen Rhythmus zu kriegen, so ein bisschen Altes rauszuschmeißen, um dann wieder in meine langfristige Ernährung zu starten, zum Beispiel nach dem Urlaub oder sowas. So habe ich es zum Beispiel für mich immer angewendet, wenn ich jetzt nicht unbedingt mit Intervallfasten, aber mit anderen strengeren Ernährungsmethoden, um einfach wieder reinzukommen. Und dann aber diese zwanghafte Kontrolle von, ich muss das so machen und es führt kein Weg daran vorbei, das immer so zu halten, das sollte nicht so sein. Also da könnt ihr gerne für euch einen Mittelweg finden. Wie gesagt, probiert es aus, aber es ist nicht das Nonplusultra. Also es kann eine Zeit lang vielleicht gut sein. Ich würde es eher mit einem Ernährungsberater an eurer Seite mal besprechen und gucken, ob es Sinn macht, wie es Sinn macht.
Und vor allen Dingen wirklich auch auf einer Körperanalysewaage schauen, was passiert denn eigentlich überhaupt im Körper? Also was wandelt sich dort, wenn ich wirklich angenommen etwas an Fett verlieren möchte und das klappt auch mit dieser Ernährungsweise und es geht mir gut. Okay, da spricht ja nichts dagegen, da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn man eventuell sogar Muskelverlust hat, weil man vielleicht viel zu wenig isst, Frauen kommen auch natürlich auf diese fixe Idee, ne, dass ich dann, oh, da kann ich noch weniger essen und ich kann hier noch weniger, dann habe ich viel zu wenige Kalorien und ich habe viel zu wenige Nährstoffe. Das könnte auch zum Problem werden. Das muss, ich finde wirklich, es gehört in professionelle Hände, bekleidet zu werden, dass es beobachtet wird und nicht einfach so ins Blaue hinein einfach mal durchziehen. Ja, um vielleicht, wie du gesagt hast, nach dem Urlaub nochmal reinzukommen, zu starten, dass es so Klick macht im Gehirn. Aha, jetzt muss ich mich nochmal ein bisschen konzentrieren. Ich habe ein bisschen links und rechts zu viel Aperol Spritz getrunken. Aber einfach nochmal auf eine normale Ernährung zurückgreifen.
Ja, und es ist halt dieses, ne, natürlich so, wir hatten es am Rande erwähnt, man kann damit den Fettstoffwechsel gezielt triggern, aber dann macht man das mal für ein paar Tage und nicht über 8 Wochen oder 12. Und da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die vielleicht für einen selber besser funktionieren, um die Fettverbrennung anzuregen. Das muss nicht Intervallfasten sein. Also es ist kein Wundermittel.
Es ist kein Wunder, es ist absolut kein Wundermittel, ganz genau. Und seid offen für andere Ideen und ja, bringt auch einen
Körper. Ja, und achtet einfach so, ich glaube, das wichtigste Takeaway ist einfach so, keine Ernährungsform ist das einzig wahre, egal über welche wir sprechen. Entscheidend ist die Qualität der Ernährung und die Basics. Ja, es sind immer wieder die Basics. Und für die Frauen, dieses alles, was extrem ist, ist nicht unbedingt gut für uns. Das.
Ja, jetzt haben wir, das will ich jetzt gerade so als Nachtrag aber doch gerade sagen, weil wir ja eben davon gesprochen haben, Frauen in der Zyklusphase, die doch den Zyklus haben, können in der zweiten Zyklushälfte den Stress bekommen oder eben auch Frauen in der Perimenopause mit einem unregelmäßigen Hormonspiegel. Für wen es eigentlich auch wieder ganz gut funktioniert, das sind Frauen, die schon etwas länger in der Postmenopause sind tatsächlich. Mhm. Also da kann es, also die Tendenz haben, sich doch noch immer zu überessen. Ja, so die Frauen, ja, so noch so gewohnt sind, so deftig zu essen und dann hier noch einen Kuchen und also die Frauen gibt's ja auch. Natürlich, wenn ich, je älter ich werde, dann funktioniert das nicht mehr so reibungslos mit den Stoffwechselprozessen. Da muss man immer auch schauen, wer steht vor mir. Aber so eine Frau, die da so richtig schön gerne isst und dann die Tendenz hat, eben zuzunehmen, für die könnte es eben auch wunderbar funktionieren. Postmenopause.
Ja. Gerade dieser Entgiftungsgedanke oder dieser Zellerneuerungsgedanke, der steht da ja auch noch hinter. Also da kann es auch cool sein. Aber wie gesagt, gezielt mit Sinn und Verstand.
Wie immer.
Eines Sinn macht. Ja.
Sehr schön.
Schön.
Das war eine interessante Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Ihr seid wieder dabei. Gebt uns ein Like und schreibt uns gerne eure Fragen. Wir nehmen das aber nicht super gerne auf. Macht's gut.
Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war's mit Mahlzeit Mädels für diese Woche. Schaut noch auf den Social Media Kanälen von Hannah und Kerstin vorbei, um auf den Laufenden zu bleiben, und schaltet nächste Woche wieder ein.